Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. Ja, heute bin ich an einem Ort, wo der Ort den gleichen Namen hat wie die Firma, nämlich in Georgsmarienhütte. Herr Alexander Becker, schön, dass ich heute hier sein kann.
Vielen Dank, Herr Holter. Freut mich, dass wir uns endlich mal persönlich kennenlernen.
Ja, genau. Digital ist das eine, live und in Farbe nochmal intensiver. Das stimmt. Georgsmarienhütte, für die, die es nicht kennen, das eine ist der Ort, das andere die Firma. Was macht die Firma?
Die Firma stellt Stahl her. Stabstahl und Blankstahl, das sind Stahlprodukte, die in erster Linie in der Automobilindustrie Anwendung finden, zum Beispiel für Einspritzdüsen, Kurbelwellen, aber mehr und mehr auch in der Windkraft, zum Beispiel für Schrauben, für große Schrauben, mit denen Windkrafttürme befestigt werden.
Also von klein filigran bis groß und schwer.
Absolut richtig, genau. Eigentlich alle Teile, die stark belastet werden müssen, die lang und rund sind und viel Kraft aushalten müssen, da kommt in der Regel der Stahl von uns.
Jetzt haben Sie ja in Ihrer Geschichte nicht nur Deutschland, sondern Sie waren lange Jahre in Brasilien, Sie waren in China. Sie haben eine ziemlich erfolgreiche, zumindest sieht es aus der Ferne so aus, Konzernkarriere und hätten diesen Weg ja einfach weitergehen können. Und jetzt sind Sie in Deutschland bei einem Mittelständler, bei Stahl, wo man jetzt ja nicht sagt, das ist jetzt Hightech Fancy, sondern ja, irgendwie, manche sagen vielleicht sogar rückwärtsgewandt, andere sagen, okay, das ist halt so die Pflicht, das braucht man halt überall. Was hat Sie denn gereizt aus der Internationalität, da wo es brummt, großer Konzern hier in den soliden Mittelstand nach Deutschland, in die Stahlindustrie zu kommen?
Ja, ich muss zunächst mal sagen, ich komme selbst auch aus einer Unternehmerfamilie, sehr, sehr kleines Unternehmen, aber meine Eltern, mein Onkel, meine Tanten waren auch alle Unternehmer. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, hatte dann aber das Agreement mit meinen Eltern, wenn ich an die TU Darmstadt gehe und da durchkomme, was wirklich schwer war für mich, dann dürfte ich in die große, weite Welt gehen. Und zum Glück habe ich es da geschafft. Und dann danach standen mir tatsächlich die Türen offen. Ich hatte die Chance, 16 Jahre lang im Ausland zu leben, durfte auch meine Frau im Ausland kennenlernen, die Brasilianerin ist, was ich alles ohne das Leben in Großkonzernen nie hätte kennenlernen können. Ich durfte, wie gesagt, 12 Jahre in São Paulo leben, 4 Jahre in Shanghai, ein halbes Jahr in Mexiko. Es waren wirklich für mich bisher meine wertvollsten Erfahrungen, für mich als Mensch. Auch will ich keinen Tag missen in den Großkonzernen, gerade Continental, gerade am Anfang, als wir damals Siemens VDO gekauft hatten, gigantisch. So als junger Manager in so einem Konzern zu arbeiten, ist ein Geschenk gewesen.
Was war da gigantisch dran?
Das war gigantisch. Wir hatten damals rund 25 Milliarden Umsatz, hatten dann Siemens VDO gekauft mit 15 Milliarden. Und ich durfte da als junger Manager, da war ich gerade mal ein Jahr dabei, das Clean Team des Einkaufs bei der Übernahme leiten. Es waren ich und noch ein zweiter Einkäufer von Conti und zwei von Siemens VDO und ein McKinsey-Berater. Und hat mir 6 Monate Zeit, 400 Millionen Euro Synergien zu finden zwischen beiden Unternehmen, was einfach als junger Manager total spannend war.
Kriegt man nicht jeden Tag die Chance.
Nein, der CEO, damals Herr Wennemann noch, war natürlich direkt verantwortlich für das Projekt. War die größte Übernahme ever in der Geschichte von Continental. Sowas als junger Mensch miterleben zu dürfen, das prägt einen bis heute. Mhm. Ja, also es war wirklich, will keinen Tag missen. War, und man drehte natürlich größere Räder als heute, ist natürlich auch klar. Aber ich muss dann sagen, nach 17 Jahren Großkonzern, auch ThyssenKrupp war eine wunderschöne Zeit, will ich auch keinen Tag missen, war wirklich eine tolle Zeit. Aber so nach 17 Jahren Großkonzern wollte ich noch mal was anderes erleben. Ich wollte eigentlich ins Private Equity gehen, wo eigentlich dann auch oder vielleicht noch mehr Leistung nachgefragt wird, beziehungsweise die Leistung sichtbarer ist als vielleicht in einem Großkonzern. Und bin dann total glücklich, dass ich in der GmbH-Gruppe gelandet bin, weil das ist sowas dazwischen. Das ist ein Unternehmen in Familienhand, also eigentlich schon Private Equity, aber trotzdem langfristig orientiert, was mir sehr entgegenkommt. Ja, man muss jetzt nicht mehr alle 3 Monate irgendwelche Stories, ich will jetzt nicht sagen erfinden, aber niederschreiben für den Kapitalmarkt, sondern man darf wirklich auch mal längerfristig denken. Trotzdem natürlich mit einem hohen Commitment von den Gesellschaftern oder es wird ein großes Commitment erwartet, was einfach unglaublich viel Spaß macht. Also ich vermisse auch hier nichts, ich misse nichts, ich stehe jeden Tag auf und habe Spaß hier zu sein, habe auch deshalb bewusst nochmal um 5 Jahre verlängert, weil es Spaß macht.
Genau, bis 2030 wurde Ihr Vertrag verlängert.
Genau.
Private Equity klassisch ist ja auch Exit getrieben. Das heißt, man hat einen Horizont 6-7 Jahre, dann muss gedreht werden. Eine unglaublich hohe Renditeerwartung auch. Private Equity im Sinne von Familienunternehmen denkt ja viel länger in Generationen in der Regel. Es gibt ja auch eine große Demut bei vielen Unternehmerfamilien, dass ihnen das Unternehmen gar nicht gehört, sondern sie es nur weiterreichen. Und deswegen der Erfolg auch verpflichtet, es mindestens so erfolgreich weiterzugeben, wie sie es übernommen haben, idealerweise auch erfolgreicher. Was genau macht Ihnen denn hier Spaß, dass Sie gesagt haben, jawohl, ich bleibe nicht nur hier, sondern verlängere auch noch meinen Vertrag bis 2030?
Ja, weil wir sind eigentlich die perfekte Mischung. Wir sind auf der einen Seite auch Private Equity, weil wir natürlich privates Vermögen der Familie Großmann verantworten. Auf der anderen Seite natürlich trotzdem ein Familienunternehmen. Das heißt, das Equity gehört einer Familie. Wir versuchen, das zu verbinden. Wir wollen trotzdem das Unternehmen auf maximale Rendite trimmen. Unser Anspruch ist es, das erfolgreichste Stahlunternehmen Europas zu werden. Wir vergleichen uns alle 3 Monate mit den Stahlunternehmen in Europa, beziehungsweise die Quartalsergebnisse vergleichen. Da sind wir übrigens auf einem guten Weg. Trotzdem haben wir den Vorteil, dass wir eben nicht alle 3 Monate Quartalsergebnisse veröffentlichen müssen und langfristig denken dürfen. Heißt aber auch, dass wir unser Portfolio sehr konsequent managen, obwohl wir jetzt ein Familienunternehmen sind. Teilweise hat man ja bei Familienunternehmen oder teilweise halten Familienunternehmen sehr, sehr lange an Assets fest, machen wir grundsätzlich auch, aber nur, wenn sie in unsere Unternehmensstrategie reinpassen. Also wir machen auch ein sehr, sehr konsequentes Portfolio-Management. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren ein Unternehmen verkauft, eine Gießerei, die nicht mehr in unser Portfolio gepasst hat, haben wir aber einen guten Eigentümer gefunden und wir haben 3 Unternehmen dazu gekauft. Ein Schrottplatz im Saarland, der passt zu unserem Feld Circle Economy. Und wir haben 2 tolle Schmiedeunternehmen dazu gekauft, Kind & Co. und Buderus Edelstahl, die unser Geschäftsfeld Heavy Forging sehr gut ergänzen. Das heißt, wir managen das Familienunternehmen, aber sehr, sehr Rendite getrieben.
Buderus ist ja auch nicht irgendein Stahlunternehmen, sondern, das stimmt. Ich weiß nicht, ich kenne mich in der Stahlindustrie nicht so aus, ich würde jetzt mal sagen, eine der Kronjuwelen, ist es nicht sogar das älteste Unternehmen?
Das stimmt. Buderus gibt es tatsächlich seit 1731. Auch Sie, Herr Holzer, sind in 5 Jahren herzlich eingeladen zur 300-Jahr-Feier. Das wird ein ganz besonderer Moment. Es ist ein sehr, sehr traditionelles Unternehmen. Ich selbst komme aus Frankfurt. Für die Kinder im Ruhrgebiet gab es ThyssenKrupp. Für uns in Hessen gab es Buderus. Also Buderus war wirklich das einzige Stahlunternehmen immer in der ganzen Region. Dementsprechend haben sich auch wirklich tolle, kompetente Mitarbeiter dort zusammengefunden. Da muss man schon sagen, also die Kompetenz, die Buderus hat, ist absolut beeindruckend. Und zwar A, was die Produktion angeht, die Prozesse, B, aber auch die Menschen. Also die Mitarbeiter, die wir da übernommen haben, kann man nur den Hut vorziehen. Tolle, tolle Mitarbeiter.
Ich hatte mich ein bisschen umgehört bei Leuten, die ich kenne, die Sie auch kennen. Und das, was ich gehört habe, ist ein Muster zumindest, dass die Leute Ihnen ein wahnsinniges Commitment zuschreiben und dass Sie sehr anspruchsvoll sind und viel fordern und gleichzeitig aber auch derjenige sind, der vorangeht, also nicht nur mit dem Fingerzeigen Lauf, sondern der Erste sind, der vorläuft, damit die anderen mitkommen. Jetzt sind Sie aber ja nicht Inhaber dieses Unternehmens, sondern Sie sind angestellter Fremdmanager, nennt man das ja technisch. Mhm. Und jetzt komme ich nochmal zu diesem Renditefokus. Mhm. Es gibt ja Stimmen, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Politik mittlerweile, die auf die Unternehmer schimpfen. Eine Kapitalismuskritik, eine Gier wird vorgeworfen. Wann ist genug genug? Und jetzt sagen Sie hier, ich sag mal direkt frei Schnauze, wir wollen die maximale Rendite fahren. Mhm. Muss man sich in Deutschland schämen, wenn man das als Ziel aufruft, dass ein Unternehmen profitabel sein muss und sein bestmögliches Potenzial freisetzt?
Das ist eher umgekehrt. Also die Leute, die Entschuldigung, so einen Quatsch erzählen, die sollten sich schämen. Weil den Wohlstand, den wir in Deutschland haben, der basiert ausschließlich auf den Unternehmen, die den Wohlstand in Deutschland in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Also wenn wir nicht Unternehmen hätten wie Mercedes, BMW, Bosch, Siemens, die Liste ist ja unendlich lang, dann hätten wir in Deutschland niemals den Wohlstand erreicht, den wir heute haben. Das heißt, es ist ganz, also eigentlich müsste man es komplett anders betrachten, machen viele Länder auch, wie zum Beispiel Amerikaner, man müsste vor diesen Unternehmern den Hut ziehen. Jetzt nehmen wir mal den Inhaber von SAP. Der hat das einzige hochwertige Technologieunternehmen in Europa aufgebaut. Das einzige große SAP mit dem zweiten noch aus Holland. Ansonsten haben wir technologisch nicht mehr viel zu bieten hier in der IT-Branche. Und was passiert? Der geht in die Fußballstadien, wird ausgepfiffen, ausgebuht. Da brennt einem als Manager oder Unternehmer, auch als Vater von Kindern, der möchte, dass der Wohlstand in Deutschland erhalten bleibt, das brennt einem schon das Herz raus. Das muss man schon sagen, wie Unternehmer hier in Deutschland teilweise behandelt werden, ist schon fies. Also Sie haben es ja zu Recht gesagt, ich bin kein Unternehmer, ich habe keine Unternehmensanteile, aber ich fühle natürlich mit diesen Menschen, die ihr komplettes Herzblut, ihr komplettes Vermögen in die Unternehmen investieren, die auch einfach ihr Geld irgendwo im Ausland auf die Bank packen können, die investieren in Deutschland und werden dann genau so beurteilt, wie Sie es gerade gesagt haben. Das ist schlimm. Wir müssen diese Denke, hoffe ich, dass wir die unbedingt mal wieder geändert bekommen.
Ist es so, ja. Ich arbeite ja auch nur mit Familienunternehmen zusammen und ich habe noch nie einen Unternehmer erlebt, der seine Mannschaft schlecht behandelt. Im Gegenteil, die wissen alle, ich muss sie gut behandeln, damit sie ihr Bestes geben. Also es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Und immer dann, wenn auch ein Unternehmer einen Betriebsrat hat, sage ich denen immer, hey, lasst uns doch das Unternehmen so erfolgreich machen, wie es geht, weil dann habt ihr eine fette Kuh, die ihr melken könnt. Dann können wir viel mehr Benefits ja auch rausholen. Genau. Also dass diese Erfolgsaversion, muss man es ja schon fast sagen, und dass man ja auch teilweise auch schon schief angeguckt wird, wenn man irgendwie nach dem Besten strebt oder anspruchsvoll ist, da kommt man sich ja schon manchmal, je nachdem, wo man sich bewegt, als völlig bekloppt vor.
Ja, das Schlimme ist ja, wir sind ja in einer sehr, sehr dekadenten Periode mittlerweile. Die letzten 20, 30 Jahre hatten ja die meisten Menschen in Deutschland das Gefühl, Geld ist einfach immer da, angefangen bei der Politik. Und da konnte man sich solches Virus-Gedankengut leisten. Was jetzt aber tatsächlich passiert, wenn die Unternehmen nicht mehr so erfolgreich sind, wie sie mal waren, das sieht man jetzt in vielen Städten, in Baden-Württemberg zum Beispiel. Stuttgart, die stark am Verbrenner hängen, stark in der Automobilindustrie hängen, da sieht man jetzt auf einmal, was passiert. Ja, wenn jetzt die Wünsche dieser komischen Menschen wahr werden in Deutschland.
Dann geht es nicht langsam aus.
Genau.
Dieses Thema erfolgreich sein, kann man ja auch mit einer These formulieren und mich interessiert Ihre Haltung dazu. Wie stehen Sie zu folgender Aussage? Unternehmen sind Zweckgemeinschaften. Und ich will es nochmal in den Kontext hängen. Es gibt ja viele Bereiche, wo davon gesprochen wird, wir sind eine Familie, wir arbeiten unter Freunden und so weiter. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch einen gesellschaftlichen Trend der Vereinsamung und viele Menschen suchen in der Arbeit ja auch so eine Art Social Hood, also so ein Gemeinschaftsgefühl. Man verbringt wahnsinnig viel Zeit mit der Arbeit, vielleicht sogar den größten Teil seiner Lebenszeit. Also gibt es ja, sage ich mal, dieses Bedürfnis, was von vielen auch adressiert wird. Und trotzdem nochmal zurück zu der These, wie stehen Sie dazu? Unternehmen sind Zweckgemeinschaften und eben keine Familie und auch keine Freunde.
Ist eine gute Frage. Also grundsätzlich bin ich ein ganz großer Fan davon, dass man im Unternehmen erstmal zusammen sein muss. Ja. Ob man es dann schafft, Freundschaften zu schließen mit seinen Kollegen, das ergibt sich einfach. Ich glaube, man muss nicht mit allen Freunden sein, man muss nicht alle lieben. wenn das passiert, ist toll. Ich glaube, viele Freundschaften entstehen im Job, viele Lieben entstehen im Job. Ich glaube, viele Hochzeiten haben es nicht gegeben, ohne Unternehmen. Genau, aber es muss nicht sein. Ich glaube, man kann auch jahrelang mit Kollegen zusammenarbeiten, ohne dass man privat eine Freundschaft hat. Aber wichtig ist einfach dieser Zusammenhalt. Der muss einfach da sein in einem Unternehmen. Man muss sich morgens freuen oder zumindest wohlfühlen, auf die Arbeit zu gehen. Das ist auch mein Job als CEO, unser Job als Vorstand. Und das müssen wir auch vorleben. Wir behandeln uns nett miteinander. Wir behandeln unsere Leute nett. Wir lachen viel. Das ist auch wichtig. Man muss Spaß haben. Sie haben es ja zu Recht gesagt. Man ist mindestens 8, manche Leute 10, 12 Stunden am Tag im Büro. Viel mehr Zeit, als man mit seiner Familie oder Freunden verbringt. Also muss man die Zeit genießen. Mhm. Man kann sich das Leben schwer machen, aber auch leicht machen. Also die Probleme werden ja nicht kleiner, wenn ich sie schlecht gelaunt angehe. Von daher ist es wichtig, eine gute Stimmung im Unternehmen zu haben. Von daher ist es für mich auch wichtig, dass die Menschen auch auf der Arbeit sind. Also ich glaube nicht an das Konzept, dass man nur mit Homeoffice dauerhaft erfolgreich zusammenarbeiten kann. Wenn man vielleicht mal einen Tag die Woche oder alle 2 Tage die Woche mal einen Tag sich rausnimmt, auch mal ein paar Sachen zu durchdenken, kein Problem. Ansonsten, ich glaube an diesen Zusammenhalt von Menschen. Aber der entsteht nur, wenn man sich sieht, anfasst, zusammen Mittagessen geht, vielleicht abends sogar zusammen mit der Abteilung Fußball spielt, wie auch immer, da glaube ich selbst dran. Also ich glaube nicht an Teams, die digital stark werden.
Mhm. Stichwort Homeoffice haben Sie angesprochen. Wie ist die Regel hier? Also gut, ich sage mal, wenn ich am Stahlofen stehe, dann ist Homeoffice sowieso klar, dass das nicht geht. Es gibt ja viele Arbeitsplätze, die gar nicht die Wahl haben, aber die Wahl hätten. Wie haben Sie das geregelt?
Also wir haben grundsätzlich die Philosophie, auch wir als Führungskräfte, dass wir sind ja ein produzierendes Unternehmen. Das heißt, unsere Menschen im Werk müssen jeden Morgen hierher kommen, sei es jetzt Corona, sei es Schneefall etc. Die müssen jeden Morgen hier sein, um Stahl zu produzieren, um Schmiedeprodukte zu produzieren. Von daher finde ich oder wir es nur gerecht, wenn auch die ganzen unterstützenden Funktionen wie Einkauf, Vertrieb, IT möglichst nah an der Produktion sind und damit auch physisch vor Ort sind, damit man nicht das Gefühl hat, es ist eine Zweiklassengesellschaft, die indirekten Funktionen sitzen zu Hause und der Rest ist hier und muss arbeiten. Fand ich zu Corona sehr befremdlich, muss ich sagen, weil es war noch zu ThyssenKrupp-Zeiten, da mussten die Leute im Werk arbeiten, aber Leute im Büro durften alle oder mussten sogar teilweise zu Hause bleiben. War in den ersten Wochen verständlich, aber irgendwann hat sich das nicht gut angefühlt. Also und bei der GmbH versuchen wir schon so präsent wie möglich zu sein. Also wir versuchen diesen Zusammenhalt zwischen Mitarbeitern auf dem Shopfloor, wo ja der Wert generiert wird. Also das Geld verdienen wir auf dem Shopfloor. Das verdient man nicht hier oben bei uns, sondern wir verdienen es mit jeder Tonne Stahl, die hier durch die Produktion läuft und dann verkauft wird, dass wir so nah wie möglich dran sind, um unsere Leute in der Produktion zu unterstützen. Heißt aber nicht, dass man bei uns kein Homeoffice machen kann. Gibt's auch gerne. Gerade der Einkauf oder Vertrieb kann natürlich auch gerne mal Homeoffice machen. Aber unsere Erwartung ist schon, dass man nah dran ist an den Menschen in der Produktion, weil wir ein Team sind. Mhm. Wir sind nicht die Leute auf dem Shopfloor und die anderen, sondern wir sind eine GmbH-Gruppe.
Also eher eine Präsenzkultur als Fokus.
Eher Präsenz als Fokus. Aber wie gesagt, man kann auch gerne mal zu Hause bleiben, auch einen Tag die Woche, 2 Tage die Woche. Das zählen wir gar nicht. Aber unsere Erwartung ist einfach, dass man
das große Ganze, das
präsent ist. Es muss nicht immer am gleichen Standort sein, aber dass man auch an den Standorten ist. Jetzt wir zum Beispiel als Einkäufer, als Vertriebler, dass wir einfach nah dran sind an den Menschen.
Mhm. Ich will nochmal bei dieser Zweckgemeinschaft bleiben. Mhm. Das ist ja auch etwas, was sehr kühl klingt, reine Zweckgemeinschaft. Mhm. Und ich finde, da trennt sich immer so, ich sag mal, das Volk, sage ich mal, wenn ich das in Unternehmen als These reinbringe, um mal zu testen, wie die Führungscrew und auch die Mitarbeiter dazu stehen. Manche sagen, ja klar, der Zweck ist ganz einfach, profitabel sein, hatten Sie ja vorhin auch gesagt, nach innen. Und nach außen gelingt das nur, wenn man den Kunden begeistert und Nutzen stiftet. Und das ist ein Zweck und das ist der primäre Anlass, warum wir hier zusammenkommen. Gleichzeitig, und das ist ja das, was Sie ansprechen, wenn man zum Beispiel in den Sport guckt und man hat 2 Mannschaften, die gegeneinander spielen, die beide technisch auf gleichem Niveau sind und am Matchday hat Mannschaft A den besseren Team Spirit, dann brauchen wir ja gar nicht fragen, auf welche Mannschaft setzt du deine 10 Euro? Mhm. Natürlich auf die mit dem besseren Spirit.
Genau.
Das ist in Unternehmen ja nicht unbedingt ein Muss. Man kann ja auch einen totalen, ich sag's mal in Klardeutsch, scheiß Spirit haben und man ist trotzdem noch profitabel als Unternehmen. Das funktioniert. Aber was wäre möglich, wenn man einen Spirit hat, und jetzt komme ich nochmal auf diese eingeschworene Gemeinschaft, wo es dann, ich nehme mal einen anderen Begriff, familiär oder freundschaftlich zugeht, wo also die Qualität des Miteinanders beflügelnd ist. So, Sie haben vorhin eine wichtige Frage gestellt, finde ich. Wenn ich morgens aufstehe, ist die kritische Frage, habe ich Freude daran, zur Arbeit zu gehen? Und abends sollte ich mir die Frage stellen, habe ich Freude daran, nach Hause zu gehen? Das können wir im Job nicht ändern, das muss jeder privat hinkriegen, ne? Aber die Eingangsfrage
ist ja bei jedem morgens, zu gönnen.
Ist jedem zu gönnen, absolut. Ja.
Zufrieden nach Hause gehen.
Aber ich finde, das sind so die beiden wichtigen Erfüllungsfragen.
Stimmt.
Aber bleiben wir mal dran. Also, dass man sagt, okay, wir müssen uns ehrlich machen. Die Zweckgemeinschaft ist das Fundament. Aber wir haben den Anspruch, dass es mehr ist als das. Ja. Sondern, dass wir da die Art und Weise des Miteinanders so prägen, dass die Leute Freude daran haben. Was machen Sie denn? Sie haben vorhin gesagt, man kann das ja nicht erzwingen. Aber was machen Sie denn jetzt rein im operativen Doing? Wo setzen Sie als CEO Schwerpunkte, um diesen Spirit, dieses Eingeschworene hochzuhalten?
Also zunächst mal möchte ich Ihnen recht geben. Man kann es natürlich auch relativ kalt als, obwohl gar nicht kalt, als relativ
nüchtern, neutral,
rational als Zweckgemeinschaft betrachtet. Ich glaube, das ist so. Ein Unternehmen wird ja gegründet, um Geld zu verdienen, solange man, wenn man nicht gerade unbedingt ein NGO ist. Also erstes Ziel ist, den Unternehmenswert jeden Tag zu steigern. Das heißt, man muss sein EBIT erhöhen. Das ist das Grundziel eines jeden Unternehmens. Aber Sie haben auch vollkommen recht. Viele Unternehmen produzieren das Gleiche. Einige sind aber sehr erfolgreich, andere nicht. Es hat unglaublich viel mit Team Spirit zu tun. Das fängt mit den Führungspersönlichkeiten an, mit dem Vorstand. Der muss klare Ziele vorgeben, muss ambitionierte Ziele vorgeben, muss dann aber auch Erfolge feiern. Und muss die Leute auch, ich sag jetzt mal, führen, nett begleiten, die Ziele zu erreichen. Das heißt, das Wichtigste ist wirklich eine Zielsetzung. Diese nachhalten, unterstützen, was die Teams brauchen, um dorthin zu kommen. Aber, das ist auch ganz wichtig, viel unternehmerische Freiheit geben. Ja, weil man hat, weiß ich aus Erfahrung, in vielen Großkonzernen mittlerweile das Thema, dass unglaublich viele Leute mitquatschen wollen. Also früher, vor 20 Jahren, als ich bei Continental angefangen habe, da gab es einzelne Business Units, das war super, gab es einen Business Unit Leiter, der durfte alles entscheiden. Eine Richtung, los geht's. Wir hatten damals 20 Werke, ganz klare Richtung. Dann wurde der Konzern immer größer, es gab immer mehr Zentralfunktionen und auf einmal mussten sie 10 Leute abholen, um eine Entscheidung zu bekommen. Da saßen sie in monatlichen Reviews-Meetings. Anfangs saßen sie mit CEO und CFO und später saßen sie mit 15 Leuten im Raum. Ja, und das...
Die wussten dann gar nicht, worüber sie sprechen, ne?
Ja, die Hälfte hat den Laptop einfach aufgehabt und hat sich mit irgendwas anderem beschäftigt. Ja. Und so schaffen sie es halt nicht, Unternehmerkultur reinzubekommen. Man muss wirklich Verantwortung auch abgeben, muss den Leuten Verantwortung übertragen, muss sie dann auch natürlich loben, wenn es mal funktioniert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Erfolge zu feiern.
Wie feiern Sie Erfolge?
Wir klopfen uns tatsächlich physisch auf die Schultern. Ja, wir rufen unsere Leute permanent an, unsere Standorte. Wir haben 20 Produktionsstandorte, sind natürlich nicht alle in Georgsmarienhütte. Wir telefonieren fast täglich mit unseren Führungskräften, also mein CFO und auch Anne, unsere CDO. Wir sind sehr, sehr nah dran am Geschäft. Wir haben keine Zwischenebenen mehr. Also wir hatten früher Business Units und Zentralfunktionen, haben wir alles nicht mehr. Wir sind ganz nah, genau, also alle Werke berichten direkt an uns. Das heißt, wir sind sehr, sehr nah dran, klopfen auf die Schulter, rufen an, machen Sommerfeste, zahlen auch einen fairen, variablen Bonus. Alle unsere Mitarbeiter, alle kriegen eine jährliche Ausschüttung, 10% des Jahresüberschusses. Das ist auch eine Einmaligkeit fast in der deutschen Industrie. Und in guten Jahren haben wir schon hier Boni gezahlt, zum Beispiel hier im Stahlwerk, die wären höher als die von Porsche. Das heißt, also wir lassen unsere Mitarbeiter beteiligen am Erfolg. Das war damals was ganz, ganz Tolles, was Jürgen Grossmann hier eingeführt hat. Seine Philosophie war immer, wenn es im Unternehmen gut geht, soll es den Mitarbeitern auch gut gehen. Und Mitarbeitern heißt eben nicht nur die Manager, sondern wirklich allen Mitarbeitern. Und das wird bis heute gelebt in der GmbH. Also dieses einfach Danken, Danke sagen, Leute auch mal in den Arm nehmen, das leben wir hier. Also wir fordern wirklich viel von uns selbst, Sie haben es vorhin gesagt, wirklich viel, weil wir Spaß am Erfolg haben, aber wir nehmen unsere Leute auch im Arm.
Sie schmunzeln jetzt, wo Sie ja. sagen, ja, wir fordern ja. wirklich viel. Ja. Sie haben es vorhin im Nebensatz ja auch so gesagt, ja, wir setzen Ziele, ja. das ist wichtig, ja. anspruchsvolle ja. Ziele. Wie ja. anspruchsvoll sind Sie denn als CEO hier?
Wir sind ganz klar der Meinung, oder wir wollen in die Champions League. Mhm. Wir haben keine Lust, ich persönlich habe auch keine Lust, ein Unternehmen zu leiten, um einfach Mittelmaß zu sein. Dafür ist auch eine Karriere als Manager viel zu kurz. Wissen Sie, werde nächstes Jahr 50, schreckliche Zahl. Ich habe vielleicht noch 10 Jahre, die ich als Manager arbeiten kann. Da haben Sie doch keine Zeit, 10 Jahre Mittelmaß zu verwalten.
Schrecklich, ja.
Schrecklich. Also unser Ziel ist, so sind wir auch angetreten hier, wir wollen das erfolgreichste Stahlunternehmen Europas werden. Und wir sind da echt auf einem guten Weg. Und wir wissen auch, was wir machen müssen, um dahin zu kommen. Im Moment ist das erfolgreichste Stahlunternehmen Europas ist die Voestalpine. Tolle Werte, weil die einfach die letzten 10, 15 Jahre die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Da wollen wir jetzt auch hin. Also wir setzen uns die ambitionierten Ziele. Wir wollen die Champions League, das heißt, wir wollen unter den Top 3 sein.
Das ist ja das, wo, ich sag mal, zwei Welten in meiner erlebten Praxis aufeinander knallen. Auf der einen Seite, sage ich mal, die Menschen, die sagen, man muss realistisch sein. Mhm. Wenn man wirklich hinterguckt, kann man aber auch wirklich sagen, es liegt eher an der Bequemlichkeit. Mhm. Also komm, halt mal den Ball flach, chill die Base und so, ist doch okay, so wie es ist. Mhm. Und auf der anderen Seite sind die, die sagen, nee, nach dem Besten streben, weil, und ich hänge es mal bewusst ganz hoch auf, in unserem Grundgesetz steht im Artikel 1 ein ganz wichtiger Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Und wenn ich mit Leuten über die Würde spreche und dann mal frage, definier mal Würde, kann das keiner. Ich kann es auch nicht. Aber wir haben alle ein Gefühl dafür, was würdevoll ist und was würdelos ist. Und wenn man jetzt nochmal an Spitzenleistung, Champions League denkt, dann ist das würdevoll. Weil das bedeutet ja, ich gucke, wo sind die Potenziale, nicht nur vom Unternehmen, sondern der einzelne Mensch. Wo sind seine Talente? Ja. Wo ist seine gefühlte Grenze, wo er vielleicht mental selber eine Blockade hat? Und ich glaube an dich und kaufe dir so wie ein Strampler für ein Baby eine Aufgabe, die 2 Nummern zu groß ist. Und wenn du hinfällst, ist nicht schlimm, ich bin in deiner Nähe und dann versuchen wir es nochmal. Und dieses Ermutigen, groß zu denken und dann Sachen zu schaffen, die Menschen alleine nicht geschafft hätten, das löst dann ja auch ein Gefühl aus, dass dieser Erfolg, den Sie vorhin angesprochen haben, stolz macht.
Genau.
Wenn jemand Mittelmaß abliefert, ist ja auch ein Erfolg, man hat sein mittelmäßiges Ziel erreicht, aber da ist ja keiner stolz drauf. Ja. Wenn ich jetzt nochmal zum Zusammenhalt komme, der Erfolg befeuert dann ja auch den Spirit, dass wenn ich hier morgens hinkomme, will ich nicht in den Loser laden, sondern will dahin, wo die Exzellenz ist, weil ich bin dann ein Teil davon.
Genau. 100% d'accord. Genau das ist es. Wer hat schon Lust, in einem Unternehmen zu arbeiten, das jeden Monat Geld verliert? Keiner. Die Leute möchten in einem Unternehmen arbeiten, wo es vorangeht,
keiner
wo man Geld verdient, wo investiert wird. Keiner will ein Loser sein. Genau das ist es. Und man sieht es auch, wissen Sie, meine größte Motivation ist, mit geilen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe bei ThyssenKrupp da hatten wir einmal im Jahr unseren Manager zusammengerufen, da hatte mich immer mal das Team gefragt, Becker, warum bist du eigentlich jeden Morgen so motiviert? Weil ich stehe wirklich jeden Morgen auf, heute stehe im Bad und ich habe Bock, wieder Gas zu geben. Ja, ich hoffe, dass diese Energie noch Ewigkeiten anhält. Irgendwann wird die wahrscheinlich weniger. Bei mir ist es so, ich wache morgens auf, bin heiß. Und da hat mich mein Team gefragt, warum bist du eigentlich jeden Tag so heiß? Habe ich wirklich überlegt, weil zum ersten Mal diese Frage kam. Da kam erstmal Purpose in meinen Kopf. Habe ich überlegt, ist es der Purpose? Habe ich gesagt, nein. Ob wir jetzt eine Kurbelwelle verkaufen als ThyssenKrupp oder unser Wettbewerber Bharat in Indien, macht für die Welt keinen Unterschied, wenn man ehrlich ist. Da habe ich nochmal länger nachgedacht und dann kam mir wirklich die Wahrheit in den Kopf, warum bin ich so heiß? Weil ich mit geilen Leuten zusammenarbeite. Das habe ich bei ThyssenKrupp ähnlich wie hier. Ich habe viele Manager ausgetauscht, in andere Positionen gebracht, bis wir dann wirklich ein richtig gutes Team zusammen hatten. So haben wir es jetzt in der GmbH genauso. Wir haben jetzt 60 wirklich Top-Manager. Da lege ich für jeden meine Hand ins Feuer. Und mit diesen Leuten zu arbeiten, das ist meine Motivation. Das macht Bock. Leute um sich herum zu haben, egal, Sie können mit allen 60 sprechen. Jeder wird Ihnen sagen, unser Ziel ist, EBITDA maximieren, Geld verdienen. Wir haben einmal im Monat, Sie haben vorhin gefragt, wie machen wir die Leute heiß? Wir machen einmal im Monat einen Top-Management-Call. Alle 60 Leute rein. Was haben wir letzten Monat geschafft? Wie sind die Ergebnisse der einzelnen Standorte? Wer ist der beste Standort? Wie so eine Bundesliga-Tabelle?
Genau. Das habe ich auch im Vorfeld gehört. Sie haben ja ein richtiges Ranking.
Genau.
Ja, also es gibt einen internen sportlichen Wettbewerb.
Ja.
Also volle Transparenz.
Volle Transparenz. Und jeder, der hier reinkommt, der ist herzlich willkommen oder der kommt hier nur rein, wenn er genauso denkt.
Ich habe mir sagen lassen, du willst aber auch nicht eine rote Zahl haben und vor allen Dingen erst recht nicht wiederholt und erst recht nicht auf dem letzten Platz stehen. Was passiert denn, wenn man eine rote Ampel hat oder auf dem letzten Platz steht in diesem Ranking?
Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass jeder faire Chancen bekommt. Wir sind sehr klar in unseren Ansagen, da spreche ich für uns drei jetzt im Vorstand.
Was heißt, Sie sind klar in den Ansagen?
Ja, wir sagen, was wir erwarten. Und ich würde mal sagen, jeder hat ungefähr drei Chancen. Aber ich persönlich ärgere mich nie mehr als dreimal über jemanden. Also wenn man jetzt dreimal an den Standort fährt und dreimal die gleiche Geschichte hört und dann beim dritten Mal wieder hinfährt und es immer noch nichts passiert, dann tauschen wir auch die Leute aus. Also wir haben keine Hire- und Fire-Kultur, aber wir haben eine Kultur, dass wir Low-Performer sehr konsequent austauschen.
Das fällt ja vielen schwer draußen, weil man ja, ich würde es scharfzüngig so formulieren, Harmonie vor Klarheit stellt. Nur wenn man das auf Dauer macht, dann verliert man am Ende beides. Dann ist man die Harmonie los und auch die Klarheit los. Sie drehen es um, Klarheit vor Harmonie?
Absolut. Vor allem, wenn man klar ist und auch erfolgreich, dann hat man auch Harmonie.
So ist es.
Ja, weil je erfolgreicher man ist, je besser ist die Stimmung, je mehr kann man sich leisten. Wissen Sie, in den letzten zwei Jahren, es gab ja viel Trübsal in der Stahlindustrie. Und was haben wir gemacht? Wir haben Kind & Co. gekauft, ein tolles Unternehmen. Wir haben Buderus Edelstahl gekauft. Wir sind gerade schon wieder an was Interessantem dran. Wir haben tolle Investitionen.
Gröditz auch noch, ne?
Nee, Gröditz hat schon gefühlt immer zu uns gehört. Ach so. Aber Buderus ist eine Ergänzung zu Gröditz oder umgekehrt. Und wir haben tolle Investitionen losgetreten in den letzten Jahren. Warum? Weil wir Geld verdienen. Also was kann man sich nicht leisten, wenn man kein Geld verdient. Und das macht dann, das bringt den Spaß. Ja, Sie glauben gar nicht, was es für eine Freude ist, wenn man durch die Werke geht und sieht die neuen Investitionen. In unserer Industrie dauert das alles drei Jahre. Aber wenn es dann da ist, wie hier auf der Hütte, steht jetzt ein neuer Walzblock, Coxblock. Das Beste, was es in Europa heutzutage gibt, der steht jetzt da, der läuft. Wir haben zwei neue Einzelstapelgüteanlagen. Die stehen jetzt da und die produzieren. Und es ist an jedem Standort, egal wo Sie bei uns hinfahren, Sie sehen die neuen Aggregate, die produzieren, die laufen. Das macht Spaß.
Sie haben vorhin gesagt, was ist das? Sie haben sich ja so beschrieben, wenn Sie morgens aufstehen, Sie haben Bock, Sie brennen.
Ja.
Das ist auch das, was ich über Sie gehört habe. Eine unfassbare Energie, die man Ihnen zuschreibt, fast schon. Also macht manche Menschen auch sprachlos, dass selbst sowas wie die Iran-Krise passiert, das trifft sie ja auch volles Rohr. Energiepreise, Versorgungssicherheiten, Nachfrage nach ihren Produkten, alles unter Feuer. Und gefühlt schütteln sie sich dann einmal, sagen vielleicht innerlich Scheiße und dann aber zack, schalten sie schon wieder um in Angriff.
Das stimmt.
Diese unfassbare Energie, und jetzt war Ihre Antwort, okay, es liegt daran, dass ich geile Menschen um mich rum habe. Das heißt, wenn Sie das wollen, dann geht das ja auch nur über diese unmittelbare Konsequenz. Das heißt, dreimal gelbe Karte und wenn es dann nicht passiert, dann ist es gelb-rot. Das heißt, Sie trennen sich von solchen Leuten oder bringen Sie in eine Position, wo Sie besser wirken.
Nee, wir trennen uns.
Komplette Trennung. Ja. Und suchen dann weiter. Ja. Also Sie sind rigoros, aber nicht rücksichtslos.
Überhaupt nicht. Nur, Sie werden nie ein Top-Team zusammenbekommen, wenn Sie dazwischen Player haben, die einfach nur auf Halbgas laufen. Ja. Das kriegen die Guten sofort mit. Und nichts ist demotivierender als für gute Manager oder für gute Mitarbeiter, wenn die einen mitlaufen haben, der einfach nicht gut ist.
Sie haben vorhin von Champions League gesprochen. Das heißt, wenn man Champions League und Mittelmaß in einen Bus packt, dann kommt am Ende leider nicht Champions League raus, sondern Mittelmaß. Ne? Die Schwerkraft siegt immer.
Ja.
Die Top-Leute haben dann keinen Bock mehr und nehmen entweder einen Gang raus und spielen genauso schlecht oder sie hauen halt ab und gehen dahin. Und jetzt kommt ja das Entscheidende, wo ein Unternehmen sichtbar wird und sich zu Exzellenz bekennt und Spitzenleistung. Und ich ermutige die Unternehmer immer, sagt es in euren Stellenanzeigen. Sprecht nicht von tolles Wir-Gefühl und sowas, sondern wir suchen Leute, die Bock haben, nach dem Besten zu streben. Ihr müsst sichtbar sein für diese Talente. Weil wenn man schon anfängt mit Mimimi und Küche und trinkt gratis Kaffee und so, nur die Benefits in den Vordergrund stellt, dann dockt man auch die falschen Talente an.
Genau.
Man kann das ja zusätzlich machen, da waren wir ja vorhin schon, dass man Menschen natürlich auch gut behandelt, aber um Teil von unserem eingeschworenen Clan zu werden, musst du dich qualifizieren, indem du eben auch deine Spitzenleistung bringst. Und wenn du das nicht bringst auf Dauer, dann ist nicht schlimm, bist ja als Mensch nicht falsch, aber dann musst du in einer anderen Mannschaft spielen.
Genau.
Das fahren sie so konsequent?
Absolut, absolut. Und bei uns steht auch schon in den Stellenbeschreibungen, wir möchten Mitarbeiter die Verantwortung übernehmen. Wir wollen keine Mitarbeiter, die dreimal am Tag bei uns im Türrahmen stehen und fragen, ob sie dies oder jenes machen dürfen. Weil das ist unsere direkte Antwort. Was würdest du denn machen, wenn es dein Unternehmen wäre? Das ist immer unsere direkte Antwort und dann irgendwann funktioniert das. Also wir brauchen Mitarbeiter, Manager vor allem, die wie Unternehmer denken. Ja, und das ist genau das.
Wenn Sie jetzt im Bau wären, würde ich sagen, Sie sind ein CEO, was ich mir habe sagen lassen, der auch Beton an Füßen hat. Stahl an Füßen wäre wahrscheinlich schlecht, weil es ein bisschen zu heiß ist, aber
Beton ist auch nicht so gut.
Wenn er trocknet, ist auch schlecht, okay. Das stimmt.
Wohl aber für die Mafia auch eine gern genutzte Methode.
Ja, so mit Low Performance. So sorgt man für Standpunkte, ne? Genau. Was ich damit meine ist, Sie sind wahnsinnig nah am Operativen dran. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie wahrscheinlich Größenordnung die Top 30 Kunden auch alle kennen.
Ja.
Sie laufen hier durchs Unternehmen, können die Leute nicht nur grüßen, also Stichwort nett sein, sondern Sie können auch die Namen aussprechen. Sie sind selber auch wahnsinnig anspruchsvoll, man hat es ja an Ihrer Karriere gesehen. Sie haben aber auch 8 Sprachen, die Sie nicht nur sprechen, Hallo und Tschüss, sondern auch fließend beherrschen, inklusive Mandarin.
Ja.
Also ich würde mal sagen, Ihnen kann auch schnell langweilig werden. Mhm. Also sind Sie nah dran. Und gleichzeitig funken sie aber ihren Leuten nicht rein und legen ihnen enge Halsbänder an, sondern wollen ja, dass sie, ich sag mal, mitunternehmerisch denken und sich als Geschäftsführer auch wie ein Geschäftsführer verhalten und nicht wie ein Befehlsempfänger.
Ja.
Also es ist ja ein schmaler Grat zwischen Micromanagement, das habe ich bis jetzt nicht rausgehört, und auf der anderen Seite ist aber trotzdem anspruchsvoll sein, weil ich kann ja auch nur dann unbequeme Fragen stellen und zur Spitzenleistung anheizen, wenn ich auch Ahnung habe und nah am Puls bin.
Stimmt.
Wie ist denn da Ihre Kalibrierung? Also wie nah sind Sie dran und wie sorgen Sie dafür, dass Sie anspruchsvoll bleiben, aber nicht bevormundend ins Micromanagement rutschen?
Also Sie haben vollkommen recht, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Da hatte ich auch den großen Vorteil, dass ich damals bei Continental lernen durfte. Bei Continental damals waren selbst die Vorstände, und ich durfte mal Assistent eines Vorstands sein, permanent in den Werken. Weil man bei Continental von klein auf gelernt hat, der Wert wird auf dem Shopfloor generiert. So wurde ich sozialisiert. Und dadurch konnte ich schon zu Continental-Zeiten bestimmt 200-300 Werke kennenlernen. Das heißt, ich bin meistens vielleicht eine Stunde im Unternehmen und ich weiß schon, wenn ich die Kennzahlen sehe, aber auch wenn ich durch die Produktion durchlaufe, ist das Unternehmen erfolgreich oder nicht. Und dieser Grat, der ist der ist wirklich klein. Wichtig ist, dass man den Leuten genug Raum zum Entfalten gibt. Den geben wir mit klaren, ambitionierten Leitlinien. Also unsere Leute wissen, dafür ist auch die Budgetdiskussion da, was wir erwarten, dann lassen wir die Leute alleine laufen. Wir machen aber einmal im Monat ein KPI-Meeting, sind auch alle 3-4 Monate mal an den Standorten. Wir versuchen aber...
Wie heißt Sie drei Geschäftsführer?
Ja, also mindestens einer von uns drei. Mhm. Einmal im Jahr sind wir geschlossen als Vorstand an den Standorten. Wir sind aber zu dritt einzeln auch immer wieder da. Und solange die Sachen laufen, halten wir uns relativ raus. Wir müssen manchmal nur ins Micromanagement gehen, wenn es halt gerade nicht funktioniert. Aber es verstehen dann auch die Geschäftsführung vor Ort. Aber grundsätzlich, weil sonst kann man ja auch 20 Standorte direkt ohne Zwischenebenen gar nicht führen. Wenn es gut läuft, haben die Standorte ihre Ruhe, in Anführungszeichen.
Ja, ist ein guter Führungsgrundsatz, nicht stören.
Das heißt, ich glaube, was wir halt können und das ist, ich glaube, das ist unsere große Stärke als Vorstand, wollen wir uns nie selbst loben, aber wir kennen uns operativ wirklich gut aus. Ich glaube, es ist fast unmöglich oder sehr schwer zumindest, uns drei von irgendwas zu überzeugen, was nicht tatsächlich passiert im Unternehmen. Und wenn man dieses Wissen hat und weiß, was in einem Unternehmen passieren sollte oder was passiert, dann kann man auch genug Abstand halten und kann die Leute einfach machen lassen.
Ich sehe in Unternehmen häufig, nicht immer, aber häufig einen Handlungsbedarf. Zum einen in dem Geschäftsführungs- oder Vorstandsteam, dass das eben eher so eine Art Konglomerat ist und kein wirkliches Team. Und der zweite Ansatzpunkt ist das Zusammenspiel aus Geschäftsführung, Vorstand und erster Führungsebene. Mhm. Auch das dann häufig eher ein Konglomerat und eine gelebte Streitkultur, wo man wirklich frei Schnauze redet, direkt ist und sich nicht zurückhält, ist nicht die Regel. Wie ist das hier im Unternehmen? Wie ist die Streitkultur ausgeprägt? A, horizontal mit Ihren Vorstandskollegen und B, vertikal zu Ihren Geschäftsführern in den Werken?
Ich würde gerne noch mal eine Ebene höher gehen. Mhm. Was ich bisher gelernt habe, dass ein Unternehmen immer nur so erfolgreich ist, wie gut der Aufsichtsrat ist. Mhm. Na, ich sage jetzt einfach mal ganz böse, ThyssenKrupp wäre zum Beispiel viel, viel erfolgreicher, wenn ThyssenKrupp, zumindest solange ich noch da war, einen besser besetzten Aufsichtsrat gehabt hätte, weil da werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Wer wird der CEO, wer wird der CFO etc.? Das alles fängt im Aufsichtsrat an. Da hat die GmbH wirklich viel Glück. Wir haben einen tollen Aufsichtsrat. Wir haben Leo Birnbaum als Aufsichtsratsvorsitzenden. Der leitet ja auch E.ON noch. Nebenbei hauptberuflich natürlich Aufsichtsratsvorsitzender der GmbH-Gruppe. Und dann haben wir mit Norbert Winkel-Johann einen Manager, den ich unglaublich schätze. Ist für mich einer der weisesten Manager, mit denen ich jemals zusammenarbeiten durfte. Hat schon mal PwC geleitet weltweit, ist auch Aufsichtsratsvorsitzender von Bayer, ist auch im Vorstand bei der Deutschen Bank, nicht Vorstand, Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank. Unglaublich toller Manager. Wir haben Volker Käfer, ehemals Vorstand Deutsche Bahn, auch ein toller Manager. Steffen Kampeter bei uns im Aufsichtsrat. Hier haben wir jetzt auch in der Hütte Ariane Reinhardt, die ich auch sehr schätze. Also wir haben wirklich tolle Menschen im Aufsichtsrat, mit denen man sich schon, und natürlich auch die Familie Großmann nicht zu vergessen, Quirin, Großmann, Johanna, Jürgen, da hat man schon die richtige, ich würde es nicht Streitkultur nennen, sondern Diskussionskultur. Also da geht es wirklich um die Sache, da geht es darum hier, wie schaffen wir es, den Profit des Unternehmens zu erhöhen. Und wenn der halt gerade mal nicht so hoch ist, wie erwartet, dann müssen die Investitionen ein bisschen angepasst werden. Mhm. Das ist einfach, das sind Diskussionen, da nimmt man selbst viel mit. Und so macht es Spaß. Also man möchte als Vorstand, also ich zumindest, ich möchte vom Aufsichtsrat schon gechallenged werden. Ich würde mich jetzt unwohl fühlen, wenn da vier Leute sitzen, die nur Kaffee trinken und keine Ahnung haben von irgendwas. Das ist bei uns in der GmbH ganz anders. Das ist wirklich ein toller Aufsichtsrat. Dann kommen wir zu uns als Vorstand. Wir drei untereinander sind natürlich nicht immer der gleichen Meinung am Anfang. Aber wir haben eine richtig tolle Kultur untereinander. Also wir diskutieren so lange, bis wir alle drei die gleiche Meinung haben. Und wir sind alle extremst loyal, einer zum anderen.
Was heißt das?
Extremst loyal. Loyal heißt, dass wir drei, egal mit wem wir sprechen, immer positiv übereinander reden. Mhm. Ja, und auch immer, wir treffen gemeinsam eine Entscheidung und zu der stehen wir dann auch. Also wir würden jetzt nie bei uns erleben, dass wir drei hier eine Vorstandssitzung haben und dann gehen wir raus und ich erzähle dem Werksleiter irgendwas ganz anderes als Matthias oder Anne. Wir sind ganz, ganz eng als Vorstand und wir diskutieren auch extremst offen mit unseren Managern alles. Wie können wir unsere Leistung erhöhen? Ja, wie können wir, weil ein Schwenker muss ich noch machen, viele Großkonzerne oder viele Unternehmen zahlen ja den Bonus basierend auf dem Budget. Dann diskutieren sie drei Monate vor Budgeterstellung, machen sie sich schon als Geschäftsführer Gedanken, boah, wie schaffe ich es jetzt, möglichst geringes Budget zu bekommen? Ja, wie kann ich die Risiken noch größer machen, als sie eigentlich sind? Und der Vorstand, der erzählt ihnen dann im Budget-Meeting, boah, ist alles ganz anders und das Unternehmen gewinnt nichts am Ende, außer dass man drei Monate Energie verliert. Mhm. Dann haben wir von Anfang an schon gesagt, so, ihr habt jetzt einen variablen Bonus, ist die EBITDA-Marge, die gilt für die nächsten 5 Jahre. Das heißt, wenn wir zusammensitzen im Budget-Meeting, wir diskutieren nur darüber, wie kann man die Leistung erhöhen. Wir halten uns gar nicht lange auf mit, was sind die Risiken, was sind die Chancen, die gibt's immer. Aber wir sagen, was müssen wir jetzt machen, um unsere EBITDA-Marge von 6 auf 8 und dann auf 12% zu bringen. Ja, und das ist die Kultur, die wir mit unseren Managern haben mittlerweile. Wir haben eine tolle Leistungskultur und da sind wir extremst offen in beide Richtungen.
Sie haben ja auch Transparenz angesprochen. Diese Zahlen sind transparent für das gesamte Unternehmen. Ja. Jeder Mitarbeiter kann das sehen.
Ja.
Da scheuen sich ja auch viele Unternehmer vor, diese volle Transparenz. Sie sind da aber einfach.
Wir zeigen auch in unserem Top-Management-Call im Dezember, zeigen wir immer noch einmal zur Erinnerung, guck mal, das sind die EBITDA-Margen aller Standorte. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel hier der Werksleiter der Hütte, der hat zum Beispiel ein EBITDA-Ziel 10%, 12%, 14%.
Über die nächsten Jahre.
Ja, ich sage jetzt einfach nur mal eine Zahl, das ist nicht die reale Zahl, ja. Zum Beispiel. Und der Werksleiter von Kröditz, der hat ein Ziel 12%, 14%, 16%. Und da weiß jeder, was auch der andere für Ziele hat. Das zeigen wir einmal in der großen Gruppe. Und die Ziele bleiben in der Regel für 5 Jahre unangetastet.
Das heißt, jeder sieht auch, wie erfolgreich das eigene Werk ist, wie die anderen drauf sind. Genau. Also es ist ein sportlicher Wettbewerb.
Absolut. Und wir geben jetzt keinem die Chance, weil das hat mich auch schon manchmal in der Vergangenheit wahnsinnig gemacht. Dann leiten sie eine BU, bringen die von 4% EBIT auf 11%. Und dann sitzen die im Budget und der Vorstand sagt ihnen so, als nächster musst du aber 12 schaffen. So, dann schaffen sie vielleicht nur 11,5, obwohl sie von 4 kommen von vor 3 Jahren. Und dann gehen sie mit einem Bonus von 50% nach Hause. Und da gibt es eine andere BU, die ist seit Jahren bei 0%. Die schafft dann 0,5 und dann kriegen die Manager 200% Bonus. Mhm. So, das ist einfach unfair und das ist eben nicht das Leistungsprinzip. Und das haben wir aber hier implementiert.
Durch diesen 5 Jahres.
5 Jahres und wir zahlen auch erst variable Boni ab, ich sage jetzt mal 8% EBITDA. Und dann aber jedes Jahr zahlen wir gerne den Bonus. Wir zahlen kein Boni für Standorte, die kein Geld verdienen oder wenig Geld verdienen.
Jetzt touchieren wir an der Stelle ja auch wieder Champions League und Mittelmaß. Und würde jetzt gerne mal die Flughöhe wechseln und auf gesellschaftspolitisch schauen, das Unternehmen Deutschland sozusagen. Und da haben wir ja zumindest einen Teil in unserem Zeitgeist, der Sorge damit hat, dass wenn Leute gut sind, es anderen deswegen schlecht geht. Also dabei sein ist alles und eben keine Bestenauslese mehr. Bei Bundesjugendspielen sieht man das, jeder soll eine Urkunde kriegen, aber die Besten sollen nicht mehr ausgezeichnet werden. Bei den kleinen Kids nimmt man die Tore weg, die sollen einfach nur noch kicken und Freude haben und nicht mehr gewinnen wollen oder böse verlieren können. Ich habe meine Zeit lang, war ich kurz aus dem Sport raus, hat mir dann so einen Personal Trainer geholt und der erzählte mir dann, er hielt jahrelang den Speer-Weitwurf-Rekord und in seiner Schule hing die Urkunde im Flur und die wurde dann nach 20 Jahren abgehangen mit der Begründung, dass sich andere Schüler schlecht fühlen, weil sie das nicht schaffen können. Und ich sag mal, wir können uns ja als Unternehmen dem auch nicht verschließen, weil ich sag mal, wir rekrutieren ja aus der Bevölkerung und die Bevölkerung ist sozusagen das Produkt aus unseren Bildungsstätten. Und Einser-Abitur nimmt zu von der Anzahl her, aber gleichzeitig sinken die kognitiven Fähigkeiten, was Rechnen und Schreiben angeht. An der Universität müssen Physikprofessoren ständig die Messlatte runtersetzen, weil sonst keiner mehr besteht. Und ich will jetzt gar keine Schwarzmalerei an der Stelle betreiben, sondern auch als Optimist kann man aber auch nur realistisch sein, weil man kann ja auch die Symptome nicht wegdrücken. Das ist ja nicht unwahr. Man braucht ja nur mal mit Lehrern sprechen, um zu hören, was an Schulen los ist. Und als Unternehmen steckt man da mittendrin und rekrutiert sozusagen aus diesen Rahmenbedingungen. Und das sind dann ja nicht die bösen Mitarbeiter, sondern die sind ja dann auch nur Teil unserer Sozialisierung und unserer Verantwortung, wie wir Menschen ausbilden. Was muss denn passieren, damit das Unternehmen Deutschland sich wieder zur Champions League bekennt? Das war ja mal eine Auszeichnung, Made in Germany. Es gab diesen Stolz. Heute gibt es ja schon Politiker, die sagen, dass überhaupt der Begriff das deutsche Volk ist schon falsch. Wir müssen die völlige nationale Identität auflösen. Was fällt Ihnen denn dazu ein?
Also alles, was Sie gerade gesagt haben, ist leider total richtig und kann ich nur bestätigen. Die große Herausforderung ist, dass wir als deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb stehen. Das heißt, wenn wir jetzt nur in Deutschland ein eigenes geschlossenes Land wären, könnte man ja auch sagen, ach komm, wir lassen es jetzt mal mit der Leistungskultur, wir haben uns alle lieb, wir umarmen uns. Das wäre total okay. Ich glaube, da würde sich auch jeder wohlfühlen. Wir könnten alle ein bisschen weniger arbeiten, haben wir die letzten Jahre ja auch gemacht. Und einfach mal, wie haben Sie gerade gesagt, chill the base. Das habe ich jetzt von unserer Tochter auch gelernt. Das Dilemma ist aber, wir haben ja zum Glück, und das ist ja erstmal das Gute, einen höheren Wohlstand als die meisten Länder dieser Welt oder viele Länder dieser Welt. Jetzt gibt es aber viele aufstrebende Länder, wie zum Beispiel Indien oder China, die wollen auch Wohlstand für ihre Bevölkerung haben. Und diese Länder sind extremst ambitioniert, den Wohlstand, den es heute bei uns gibt, bei sich im Land zu haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, die Pkw-Industrie. Es werden jedes Jahr ungefähr 90 Millionen Pkw gebaut. Die werden auf jeden Fall gebaut. Die werden auch verkauft. Die Frage ist nur, in welchem Land werden die produziert? Werden die in Deutschland produziert, in Indien, in China oder in den USA. Das ist ein knallharter Wettbewerb, in dem einem nichts geschenkt wird. So, wenn wir jetzt, und auf dem Ast sind wir ja leider, und ich muss sagen, ich durfte 10 Jahre nicht in Deutschland leben, oder ich habe 10 Jahre nicht in Deutschland gelebt. Wenn man dann nach 10 Jahren wiederkommt, man merkt wirklich diesen Unterschied, den Sie gerade besprochen haben. Also diese Leistungskultur ist deutlich geringer geworden. Das Bildungsniveau ist extremst abgesackt. Wir suchen ja mittlerweile immer jedes Jahr an vielen Standorten Auszubildende. Das ist jetzt nicht nur in einem Bundesland der Fall, sondern gefühlt in allen Bundesländern, in denen wir sitzen. Es wird immer schwerer, Auszubildende zu finden, die noch ein halbwegs gutes Ausbildungsniveau haben. Das heißt, in Summe, das Ausbildungsniveau in Deutschland hat sich extrem verschlechtert in den letzten 20 Jahren. Man sieht es ja auch durch die PISA-Studie, aber wir können es auch nur bestätigen als Unternehmen. Das heißt, wie kriegen wir das Unternehmen Deutschland wieder fit? Das Wichtigste ist Ausbildung. Man kann seinen Wohlstand nur verteidigen, ich sage nicht mal mehr steigern, wenn man eine gute Ausbildung hat. Wir brauchen eine gute, ausgebildete Bevölkerung und die fängt aber im Kindergarten an. Wir sind damals von São Paulo nach Essen gezogen, da haben wir einen Kindergartenplatz gesucht und da war die Aussage, oh Herr Becker, schön, dass Sie hier sind, aber in Essen gibt es 9.000 Kinder, die jetzt in den Kindergarten kommen, aber es gibt nur 6.000 Plätze. Ich habe gesagt, wie kann sowas sein? Industrieland Deutschland, das Wichtigste, was wir haben, ist die Ausbildung. In einer Großstadt wie Essen fehlen 30% der Kindergartenplätze. Wie in Deutschland, wir lieben es doch zu planen. Wir wissen doch schon, wie groß ist die Geburtenrate, wie viele Kinder kommen auf die Welt. Da müssen wir doch in der Lage sein, Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Da fängt es ja schon alles an, aber wir akzeptieren das halt. In manchen Großstädten 30% der Kindergartenplätze fehlen. Also da müssen wir unbedingt wieder angreifen und wir brauchen die Leistungskultur. Also ich würde das einfach alles wieder zurückdrehen. Bundesjugendspiele, Fußball. Wenn man als kleines Kind nicht lernt zu verlieren, dann wird man es nie mehr lernen. Und man muss ja auch mal verlieren können, um dann herauszufinden, was gefällt einem denn? Wo ist man denn stark? Wenn man nie irgendwo verliert oder nie irgendwo gewinnt, man weiß ja gar nicht, wo man eigentlich gut oder schlecht ist. Ja. Ist schrecklich. Also diese Kultur ist wirklich, wirklich schrecklich und die macht uns schwach als Deutschland. Macht uns extrem schwach. Ich habe so oft das Gefühl, ich laufe hier durch Deutschland, ich sehe so viele schwache Menschen. Ja, und das Gefühl hat man nicht, wenn man in anderen Ländern
ist. Das stimmt.
Ängstlich, schwach.
Ängstlich, schwach. Ja. Und auch
besorgt, immer besorgt.
Und immer auf andere schiebend. Ne? Mhm. Den Staat, die Nachbarn, die Zahnfee. Irgendwer ist immer schuld an der Misere.
Genau.
Es gibt natürlich noch die gallischen Dörfer, sage ich mal, die Menschen, was Sie gesagt haben, mit denen macht das Bock zu arbeiten. Ja. Es gibt ja diesen Spruch auch, starke Schultern müssen tragen. Mhm. Ich finde den Spruch total super.
Absolut.
Er wird nur leider falsch betont, auf müssen tragen. Mhm. Wenn wir es als Land schaffen, eine Übereinkunft zu kriegen, wir brauchen starke Schultern. Mhm. Und unser Anspruch ist, dass wir möglichst viele starke Schultern generieren, die eigenverantwortlich ihren Lebensunterhalt finanzieren können, die lernen, die bereit sind, Leistung zu bringen. Und nur noch denen helfen, die wirklich nicht können oder mal in eine Notlage geraten. Aber das ist ja keine Übereinkunft, die wir im Moment haben. Und diese starken Schultern entstehen ja nur, wenn man auch an Widerstand gerät. Also ich selber hatte, als ich in der Finanzindustrie war, mal die Diagnose Krebs bekommen. Mhm. Und das ist ja sicherlich etwas, was man sich nicht wünscht, weil man diese Verletzlichkeit und die Endlichkeit auf einmal auch hat. Vor allen Dingen auch dieses Hinterfotzige, dass es keine Symptome gab und es ein reiner Zufallsbefund war.
Aber alles gut gegangen, oder?
Alles gut gegangen, seitdem bin ich auch gesund.
Und Gott sei Dank, ja.
Es hat vor allen Dingen auch, klar, auf der einen Seite die Verletzlichkeit, aber auf der anderen Seite auch die Chance der Stärke, nämlich zu merken, wir hatten ja im Vorgespräch auch über die rasende Zeit gesprochen und vorhin hatten Sie auch gesagt, wie wenig Zeit man eigentlich noch hat als Manager, dass dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass Lebenszeit endlich ist.
Ja.
Und dann eben auch keine Kompromisse zu machen und sich zu fokussieren auf das, was ich wirklich will und danach dem Besten zu streben.
Genau.
Und das hat ja was mit Fokus, Klarheit und Konsequenz zu tun, mit einem Hunger, Sie haben ja vorhin von Bock haben auch gesprochen, dieser Energie, die man morgens hat und diesen Geist zu entfachen. Aber dafür muss man ja auch ein Umfeld bieten, wo das passiert. Und ich habe ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger und manchmal bereue ich, dass ich das gemacht habe, weil mein Bild von Deutschland war vorher besser als danach. Ich habe mich dann mit Bildung beschäftigt und ich habe keinen Bildungsauftrag für Kitas gefunden. Ich hatte den kindlichen Glauben, dass Kitas ein Ziel haben, und zwar egal wo, nämlich Schulfähigkeit herstellen.
Ja.
Gibt's nicht.
Nee.
Die können im Prinzip machen, was sie wollen.
Schrecklich,
zumindest ist das mein Verständnis. Ich habe keine eindeutige Antwort gefunden. Und Das ist, also mich macht das fassungslos und ich bin da ja nicht alleine. Sie sind ja auch so unterwegs und viele Unternehmer, viele Manager haben alle diesen Unmut und wir fragen uns alle, wie kann das sein? Wenn man mit Politikern spricht, sagen die auch, wir verstehen es selber nicht. Und wenn ich sage Aufstand der Leistungsträger, sagen viele, sie möchten gerne laut werden, ja, aber sie wissen auch nicht, wo und wie. Was ist denn Ihre Idee? Wie kann so ein Aufstand der Leistungsträger, also der, das sind ja nicht die Eliten, Leistungsträger sind ja all die, die jeden Tag mal lochen. Vom Pförtner über einen LKW-Fahrer bis zu den Leuten hier an der Hütte, also jeder, der die Ärmel hochkrempelt und einen Beitrag leistet, dass dieses Land läuft. Wie kann denn so ein Aufstand der Leistungsträger gewinnen? Weil mit einer reinen Protestwahl an der Urne glaube ich nicht, dass es die Lösung ist.
Das ist eine gute Frage. In der Demokratie geht es halt am Ende dann doch nur über die Urne. Ich glaube, man muss am Ende dann einfach die Partei wählen, die Leistung wieder in den Fokus rückt. Und diese Partei fehlt leider.
Es gab sie ja mal, die FDP, die ist ja völlig verpulvert.
Genau, die ist leider völlig verpulvert. Man hat ja gehofft, dass es die CDU jetzt wieder wird unter Merz. Oder man hofft es immer noch, wenn man ehrlich ist. Also ich hoffe immer noch, dass jetzt Herr Merz endlich die Kurve kriegt und sich zusammenreißt mit Herrn Klingbeil und einfach den Karren mal aus dem Dreck zieht. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ansonsten gibt es nicht viele Möglichkeiten, als über die Urne und natürlich teilweise über die Medien sich zu positionieren. Aber wichtig ist, wir brauchen auch mal wieder eine Politik, die das vorgibt, die sagt, Leistung ist wieder cool. Wohlstand ist wieder cool. Wie lange habe ich von einem Politiker nicht mehr gehört, außer von Herrn Merz mal ganz kurz vor einem Jahr, wir wollen wieder wachsen. Wir wollen Wohlstand halten. Wir wollen unser Bruttosozialprodukt um 2% steigern. Hat der Merz einmal gesagt, also einmal habe ich es gelesen, weil die Welt wächst seit Jahren mit 3%. Wir stagnieren seit 5 Jahren. Das heißt, wir geben seit 5 Jahren Wohlstand in andere Länder ab. Und wir müssen aufhören, das zu akzeptieren. Wir müssen jetzt sagen, wir wollen auch wachsen wie die Welt. Die Amerikaner schaffen es ja auch. Warum sollen wir es nicht schaffen? Als Deutschland.
Sie haben ja vorhin gesagt, bezogen jetzt auf GmbH, dass, das war, glaube ich, sogar der erste Punkt, was Ihre Aufgabe als CSO ist, nämlich Ziele zu setzen, anspruchsvolle Ziele.
Genau.
Was nehmen Sie denn wahr? Was ist denn das Ziel der Bundesrepublik?
Das ist ja das Problem. Es gibt kein Ziel. Darum ist meine Bitte an die Bundesregierung, das Ziel Wohlstandserhalt. Ich würde von Wohlstandserhalt sprechen. Mehr würde ich uns als Deutschland im Moment gar nicht zutrauen, weil wir wirklich in einer sehr fragilen Lage sind. Ich würde sagen, Wohlstandserhalt. Was bedeutet das? Dass wir jetzt ab jetzt jedes Jahr zumindest so schnell wachsen wie die Welt. Das heißt, wenn die Welt 2-3% wächst, dann müssen wir auch 2-3% wachsen. Und es ist möglich. Also es ist ja, wenn die Welt wächst mit 2-3%, warum soll uns das nicht gelingen. Mhm. Diese Denke, das wäre schon mal der Start von allem, dass man sagt, so, wir wollen auch als Deutschland, und ich habe mehr und mehr das Gefühl, Deutschland braucht mal wieder eine Regierung, die auch wie ein CEO denkt. Wir brauchen einfach mal wieder, und da, ich will jetzt keine Wahlwerbung machen, aber Katharina Reiche zum Beispiel ist so jemand, die hat mal selbst als Managerin gearbeitet. Ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass Herr Merz es eigentlich könnte, ein Land wie ein Unternehmen zu führen. Ja, im positiven Sinne natürlich. Ja, das heißt wirklich zu sagen, wir wollen jetzt jedes Jahr 3% wachsen. Und wenn man dieses Ziel mal definiert hat, dann wird die Welt relativ klar, weil dann trifft man alle Entscheidungen und orientiert sich an dem Ziel. Beispiel, was brauche ich, um 3% zu wachsen? Ich brauche eine gut ausgebildete Bevölkerung. Bin ich sofort beim Thema Bildung? Warum hat denn mittlerweile jeder zweite ein Einser-Abi? Ich müsste doch sofort jetzt mal einen deutschlandweiten Standard einführen. Ich würde mich an Bayern orientieren. Die sind, glaube ich, immer noch die Besten und würde sagen, so, jetzt gibt es ein deutschlandweites Abitur. Punkt. Und wenn dann halt anstatt wie heute 60% nur noch 30% die Abi machen, ist doch gar nicht schlimm. Wir brauchen doch gute Auszubildende.
Also Bildung auch zum Teil zu
Bildung einer Bundesaufgabe machen. Bildung als Top-Prio wieder. Nur Bildung, genau. Ich würde es als zentrale Aufgabe machen, würde die Standards unbedingt wieder nach oben ziehen. Weil es kann ja nicht sein, mittlerweile selbst in der gleichen Stadt gibt es Gymnasien, die komplett unterschiedliche Niveaus haben. Das ist ja Wahnsinn, das ist doch total unfair. Was dazu führt, dass die Niveaus in Summe überall sinken. Das wäre das Erste, was ich wieder zurückdrehen würde. Also Bildung. Warum brauche ich Bildung? Weil ich gut ausgebildete Mitarbeiter brauche. Um zu wachsen. Das Nächste, was ich brauche für Wachstum, ist Infrastruktur. Ich brauche gute Straßen, gute Brücken, gute Schienen. Da bin ich sofort beim Thema Infrastruktur, Haken dran. Der nächste Punkt, den ich brauche eine gute Industrie, dafür brauche ich gute Rahmenbedingungen. Erdgaspreise, Strompreise, ist ja komplett aus den Fugen geraten. Ich habe in den letzten, oder wir haben als Deutschland in den letzten 10 Jahren 25% der Energieproduktion reduziert. Wir produzieren nur noch 25% des Stroms, den wir vor 10 Jahren produziert haben. Warum? Weil wir ganze Atomkraftwerke unter anderem abgestellt haben, weniger Kohle etc.
Nochmal, wir produzieren nur noch 25%.
25% weniger.
Weniger, also 75% genau. Von dem, was mal war.
Genau. Ja. Das heißt, wir müssen unbedingt wieder mehr Strom erzeugen.
Sie haben ja mal gesagt, die Industriepolitik lässt sich in 2 Worten beschreiben, nämlich grob fahrlässig.
Das stimmt. Das ist wirklich so. Das müssen wir unbedingt wieder zurückdrehen. Aber da kommt man auch erst an, wenn man sagt, ich will wieder wachsen. Weil ich wachse ja nur, wenn ich wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen habe, damit sich Unternehmen auch ansiedeln und auch die Unternehmen, die da sind, bleiben. Der nächste Punkt, den ich brauche, ist natürlich Sicherheit. Ja, ich muss auch dafür sorgen, dass die Leute abends wieder sicher nach Hause kommen. Da sind wir gerade bei den Großstädten, sprich im Stadtbild. Aber das sind eigentlich so die wenigen Prioritäten, die ich setzen muss als Bundesregierung, um wieder Wachstum zu generieren. Das ist absolut möglich, aber man muss halt anfangen. Ja, man verliert sich im Moment in so vielen Diskussionen, die überhaupt nicht dazu führen, wie zum Beispiel Rente. Ist alles sehr, sehr wichtig. Gesundheitssystem ist sehr, sehr wichtig. Aber wichtig ist ja Wachstum. Wir müssen wachsen, weil sonst können wir uns in Zukunft kaum noch was leisten. Weder Gesundheitssystem noch Rente. Wir müssen unbedingt wieder wachsen. Das ist A und O. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel für Energie. Wir sitzen in Niedersachsen auf eigenen Erdgasreserven. Wir könnten uns für die nächsten 20 bis 30 Jahre selbst versorgen mit Erdgas für in ganz Deutschland.
Durch Fracking?
Durch, Fracking hört sich wieder so böse an in Deutschland, aber ich sag mal durch Erdgasförderung und wahrscheinlich auch zum Teil Fracking, aber nicht nur. Aber was machen wir im Moment als Deutschland? Wir geben jedes Jahr oder wir überweisen 25 Milliarden Euro ins Ausland. Nach Holland, Norwegen und noch viel schlimmer in die USA jetzt für LNG-Gas, was noch umweltschädlicher ist als normales Erdgas. Wir sitzen aber auf eigenen Quellen, sind uns aber zu fein, das Erdgas selbst zu fördern, könnten aber als Deutschland uns 25 Milliarden Euro Wertschöpfung holen. Und dann haben sie ja wieder ein Wachstum. Also man könnte, wenn man wirklich wollte, wenn man sagt, wir wollen wachsen, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten.
So eine Janusköpfigkeit, ne? Wir wollen das hier nicht machen, aber genau. Kaufen es dann woanders.
Holland ist okay, Norwegen ist okay, USA, ja, Grenze, auch okay, nein. Aber in Deutschland, nein. Also wir, boah, was ist denn hier, Fracking? Das ist so, wir sitzen noch auf so einem hohen Ross, obwohl wir es uns ja gar nicht mehr leisten können. Unser Haushalt schließt sich ja gar nicht mehr. Wir geben ja jedes Jahr mehr Geld aus, als wir haben. Ja. Und das finde ich auch schrecklich, was Herr Merz da gemacht hat mit dem Sondervermögen. Allein für diesen Satz müsste man ihn eigentlich schon in Frage stellen. Es ist kein Sondervermögen, das sind knallharte Schulden.
Ja, die könnte wir es als Lüge bezeichnen.
Ja, ist eine Lüge, die wir irgendwann zurückzahlen müssen. Wahrscheinlich unsere Kinder irgendwann zurückzahlen müssen. Aber was sie auf jeden Fall zahlen müssen, wären die Zinsen auf diese ganzen Schulden. Weil im Moment, ich sehe gar nicht, wie wir jemals diese Schulden zurückzahlen sollen, weil 75% dieser Schulden gehen ja in soziale Systeme etc., also nicht in Leistungssteigerung. Also die machen uns nicht wettbewerbsfähiger.
Sie haben ja gesagt, Deutschland wie ein Unternehmen führen. Wir sprachen vorhin über Familienunternehmen. Mhm. Das ist für mich auch der Grund, warum ich mit denen primär arbeite und nicht mit Konzernen, weil bei einem Familienunternehmen Eigentum und Verantwortung in einer Hand liegen. Ja. Das heißt, wenn man Mist baut, dann spürt man das, weil man mit eigenem Geld im Feuer steht. Ja. Und in der Politik ist diese Konsequenz ja nicht vorhanden. Das heißt, man kann auch Milliarden verbrennen.
Das stimmt.
Und es hat persönlich in der Regel ja keine Konsequenzen. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal schaue, Sie hatten ja auch vorhin von anderen Ländern gesprochen und Unternehmer, mit denen ich rede, die viel im Ausland unterwegs sind, vor allen Dingen in Indien und China, die erzählen mir sinngemäß immer das Gleiche, wenn Sie nach Deutschland kommen. Sie haben das vorhin auch angedeutet. Ja. Hier muss man erstmal tief atmen, weil in Deutschland ist alles mühsam.
Ja.
Und es gibt auch schon Geschichten, die ich höre von internationalen Teams, wo früher es immer super war, wenn ein Deutscher drin war und heute schon die ausländischen Kollegen sagen, boah, hoffentlich kein Deutscher, weil Bedenkenträger.
Ja.
Und wenn man jetzt mal in die Welt guckt, USA mit America First, Indien, ich hatte kürzlich jemanden im Podcast, der ist Geschäftsführer von Hettich in Indien, hat eine Vision, nämlich zum 100-jährigen Unabhängigkeitstag ein entwickeltes Land zu sein und hat dort eine komplette Strategie hinter. Mhm. China hat das Thema Seidenstraße, aber insgeheim auch Weltmacht im Technologieführer.
Genau. Ja.
Selbst Polen, wenn wir in die EU gucken, hat einen Plan, sie sind jetzt Platz 20, haben die Schweiz verdrängt und manchmal hört man so Andeutungen, dass sie Deutschland im Visier haben, jetzt vielleicht erstmal auf England schießen. Klar, das dauert noch Jahrzehnte, aber die sprechen teilweise auch von einer Jagd, auf die sie aufrufen. Jetzt gar nicht martialisch gemeint, sondern im Sportlichen her. Und meine Frau ist Polin und deswegen haben wir da auch viel Bezug zu. Und man spürt das, was ich vorhin gesagt habe, man spürt diese Energie. Also die Leute sind hungrig, da wird vibriert. Und ich höre auch von Unternehmern, wenn die hier irgendwie sagen, Leute, wir haben hier ein schwieriges Produkt, dann kommt direkt Stöhnen, dann verlagern die nach Polen, da sagt er, ich habe ein Problem, Cheffe, was ist los, komm, lass uns machen. Da kommt
lass mal probieren.
Genau. Ja, da ist direkt Action drin. Ja. Und diesen Hunger, die Frage ist ja, wie man das revitalisieren kann. Und es gibt ja zwei Sachen, die Menschen motivieren. Vorhin hatten wir auch über Freude gesprochen, also Freude erleben. Aber anscheinend funktioniert das ja nicht darüber, dass wir sagen, Wohlstand erhalten, müsste eigentlich jedem einleuchten. Das motiviert anscheinend nicht gut genug. Das andere wäre Schmerz vermeiden. Also denken Sie, es muss uns noch schlimmer gehen, bis es dann wirklich diesen Ruck gibt, der durch dieses Land geht? Weil das hat Deutschland ja immer wieder gezeigt. Wenn es wirklich drauf ankommt, dann funktioniert es auf einmal auch.
Ist eine gute Frage. Ich frage mich auch sehr oft, was müssen wir machen, um einfach wieder auf den richtigen Weg zu kommen hier als solcher. Und weil jetzt einfach zu warten, bis es uns noch schlechter geht, kann ja auch nicht die Lösung sein. Also ich muss Ihnen gestehen, ich habe auch noch keine Lösung gefunden. Ich glaube, was mit Sicherheit helfen würde, wenn man die ganzen Verwaltungsapparate einfach mal kleiner machen würde. Angefangen mit dem Bürgermeister, Ämtern der Städte etc. Wenn man einfach mal anfängt, Staatsbedienstete zu verringern, zumindest in der Verwaltung, weil sonst wird man nie die Bürokratie in den Griff bekommen. Man kann sagen, ich will Bürokratie verringern, aber sie werden nie die Bürokratie verringern, wenn sie nicht einfach anfangen, konsequent Tausende von Mitarbeitern abzubauen aus der Verwaltung. Und wenn dann die Mitarbeiter in der Verwaltung auch das Recht bekommen, mal Fehler machen zu dürfen, und dass man auch mal die Beweislage umdreht. Wenn ich jetzt eine Baugenehmigung einreiche und innerhalb von 3 Monaten passiert nichts, dann fange ich einfach an zu bauen. Das würde uns extremst
helfen. Das setzt ja voraus, dass der Patient sich selber heilt, sozusagen. Also die Verwaltung oder der Staat sich selbst saniert. Bin jetzt kein Geschichtsexperte, aber in meinem Schulwissen bei der Französischen Revolution ist ein Dreisatz hängen geblieben, nämlich Freiheit, Gleichheit. Und das dritte kommen wir gleich zu. Und Freiheit und Gleichheit ist ja etwas, wo der Staat immer austariert. Also auf der einen Seite, zumindest in der freiheitlichen Demokratie hier, Freiheit maximieren. Dann kann jeder machen, was er will. Dann muss man wieder ein bisschen für Gleichheit sorgen, Sozialstaat, Umverteilung, damit auch nicht Leute über die Stränge schlagen. Und so tariert der Staat immer Freiheit und Gleichheit aus. Aber die Franzosen waren jetzt in meinem Sprech klug. Die wussten, auf den Staat allein können wir uns nicht verlassen. Freiheit, Gleichheit. Und der dritte ist die Brüderlichkeit. Ich würde es jetzt mal übersetzen in Bürgerlichkeit. Also die Frage, was können wir Bürger tun? Und wenn wir Unternehmen ja darauf angewiesen sind, dass der Staat Rahmenbedingungen setzt, wo die Menschen dann auch so ausgebildet sind, dass wir mit ihnen Spitzenleistung bringen können und das im Moment nicht passiert, wäre das nicht dann ein vielversprechender Ansatz, dass Unternehmen sich zusammentun? Es gab ja mal so eine Kampagne Made in Germany, for Germany und so. Da gab es ja mal so ein paar Werbeplakate. Aber Werbeplakate ist es nicht, sondern braucht es nicht eine Initiative vielleicht von großen Unternehmen, die dann sagen, okay, wir bieten jetzt Gesprächsforen an. Wir holen die Bevölkerung zusammen, Großgruppen, also 200 Leute aus Städten, die repräsentativ sind und stellen einfach mal Diskussionen an, um mal, ich sag mal, diese Wertediskussion zu führen, was wollen wir eigentlich als Land, um diese unterschiedlichen Stimmen auch mal sichtbar zu machen, also zu gucken, dass man diesen Geist auch wieder schürt, weil sonst warten wir auf die Politik und dann warten wir wahrscheinlich ewig.
Aber ich glaube trotzdem, dass das der einzige Weg ist, um in der Breite wieder Sachen zu verbessern. Wir müssen uns als Unternehmen auf jeden Fall weiter einbringen, auch als Familienunternehmen, aber wir müssen an die regierende Partei ran. Also wir müssen die CDU und die SPD jetzt auf den richtigen Pfad bringen. Und das machen wir ja auch, da passiert ja wirklich viel. Aber ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt hier in Georgsmarienhütte 200 Leute zusammenrufen oder 1000 Leute zusammenrufen, das ist viel zu wenig. Es muss wirklich in Berlin ankommen. Die Regierung in Berlin muss verstehen, wir müssen jetzt Gas geben, wir brauchen Leistung, wir brauchen Wachstum und für mich ist es auch ganz wichtig, wir müssen unser Haushaltsloch stopfen. Da fehlt mir im Moment komplett das Verständnis dafür. Wissen Sie, wir geben ich glaube, 55 Milliarden Euro aus für Bürgergeld. Wir geben 25 Milliarden aus für Entwicklungshilfe. Wir geben 25 Milliarden aus für Erdgas, das wir importieren und so weiter. Und die Liste ist ja unendlich länger. Ich weiß gar nicht, wie viel wir für unsere Staatsbediensteten ausgeben. Mit Sicherheit ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag, was man alles einsparen könnte. Ich sage ja nicht von 100 auf 0, aber man hat wirklich viel Potenzial zum Einsparen. Aber da spricht ja gar keiner drüber. Es geht ja immer nur, wo können wir noch mehr Geld finden. Also das wäre mein Wunsch, einfach mal auch Deutschland wieder viel mehr wie ein Unternehmen zu führen. Wir können nicht permanent mehr ausgeben, als wir haben. Und das Geld, was wir haben, in die richtigen Sachen investieren. Ausbildung, Infrastruktur, neue Technologien. Es gibt unglaublich viele spannende Technologien im Moment, in die wir rein investieren könnten, anstatt immer nur in Sozialleistungen zu zahlen.
Jedem einzelnen Bürger ist das ja klar. Also wenn ich zukunftsfähig sein will, dann muss ich mich fortbilden und was lernen. Mhm. Wenn ich Geld ausgebe, dann muss ich mehr einnehmen, als ich ausgebe, sonst kriege ich ein Problem. Mhm. Und all diese Grundsätze, die man so im Alltagsleben hat, die werden ja in diesem Land, sage ich mal, torpediert. Ja. Bis hin zu, das sind ja dann auch direkt heikle Themen. Wir haben ausreisepflichtige Asylanträge hier, die wir aber nicht ausweisen. Und der einzelne Bürger verbittert dann ja auch. Und ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, quer auch durch die Gesellschaftsschicht, dass sich eine wahnsinnige Wut aufstaut, weil die Leute sagen, hey, ihr wollt von uns immer mehr, jetzt wird über Steuererhöhungen gesprochen, ich kann mir kaum einen neuen Grill leisten, weil ich mal loch wie ein Schwein. Also das muss ja irgendwie mal einen radikalen Kurswechsel geben. Und ich komme jetzt nochmal zu dem Punkt, Sie haben vorhin von anspruchsvollen Zielen gesprochen, es braucht in der Regierung ja etwas Rigoroses. Also so ein bisschen Kurskorrektur ist es ja nicht, sondern es ist wirklich das Besinnen auf ein anspruchsvolles Ziel, was erstrebenswert ist, auch verlockend, ein Zukunftsbild, wo Sie, wo ich, wo jeder da draußen sagt, boah geil, ich möchte gerne in diesem Land leben, weil das ist ein Ausblick in die Zukunft, da habe ich Bock drauf und da will ich auch meinen Beitrag leisten. Ja. Und dann kommt der zweite Teil in einem Freundeskreis. Sagen wir mal, wir sind 6 Jungs und einer bezahlt nie die Zeche. Wir müssen immer bezahlen. Das würden wir ja nicht lange mitmachen, sondern jeder muss ja seinen Beitrag leisten. Und wenn ich Teil von einer Gruppe sein will, dann kann ich ja nicht immer nur fordern, sondern ich muss auch geben. Und diesen Geist wieder wecken. Also anspruchsvolle Ziele und gleichzeitig aber auch jedem Bürger sagen, jeder muss seinen Beitrag leisten und kann sich hier nicht auf dem System ausruhen.
Vollkommen richtig. Ich verstehe den Frust. Das hat viel mit Leistungskultur zu tun. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Flüchtlinge. In 2015, ich hatte, wie gesagt, nicht in Deutschland gelebt, aber es sind ja, ich glaube, ungefähr 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, in erster Linie aus Syrien, aus Afghanistan. Und ich finde, jetzt müssen wir als Deutsche erstmal sagen, wir sollten wirklich stolz auf uns sein. Wir haben Flüchtlinge, wir haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung aus unserer Geschichte. Wir haben jetzt aber 1 Million Menschen Zuflucht gegeben für 10 volle Jahre. Wir haben die Schulausbildung gezahlt, Kindergärten gezahlt, Gesundheitssysteme gezahlt, was auch eine Riesenlast war. Aber ich finde gut, dass wir es gemacht haben. Da müssen wir auch stolz drauf sein. Das ist wirklich, wirklich toll. Nur jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, in Syrien ist der Krieg vorbei. Alle, die jetzt hier mittlerweile arbeiten, ihren Beitrag leisten zur Leistungskultur, um die müssen wir uns bewerben, die müssen wir mit allem, was wir halten, hier halten. Aber die zweite Hälfte, die 500.000 Menschen, die eben nicht arbeiten in Deutschland, die müssen wir jetzt konsequent auch wieder nach Hause bringen. Und das würde doch jedes normale Land der Welt machen, aber nicht im Bösen. Bei uns wird das immer gleich, das rutscht alles so ins Negative rein. Es ist doch was Positives. Wir haben 10 Jahre wirklich geholfen. Nur warum sollten denn wir denn jetzt permanent für diese Menschen zahlen, die hier keinen Beitrag leisten wollen? Das ist doch, dieses Geld brauchen wir, um es in die Leistung unseres Landes zu investieren. Also das, aber sobald man in Deutschland sowas sagt, dann heißt wieder, oh, das ist ja eine AfD-Meinung, was komplett falsch ist. Es ist einfach eine normale Meinung, wo ich fest von überzeugt bin, dass mindestens 50% der Menschen in Deutschland das genauso sehen. Ja, wir zahlen gerne. Wir haben 10 Jahre gern für Flüchtlinge gezahlt. Wir zahlen auch, glaube ich, heute. Jeder möchte, dass man in Deutschland ein würdevolles Leben hat. Sie sprachen von über würdevoll. Jeder in Deutschland oder die meisten, die große Mehrheit hat ein Dach über dem Kopf. Alle Menschen leben hier in Würde. Die meisten der Flüchtlinge haben in Würde gelebt. Aber jetzt muss man auch mal sagen, so, jetzt müssen wir uns auch mal wieder um unser Land kümmern. Wir brauchen das Geld.
Ich teile Ihre Fragezeichen sofort. Es ist für uns als Bürger so gar nicht nachvollziehbar.
Warum darf ich das nur ein letztes Beispiel geben? Entschuldigung, gerne. Leistungskultur. Ukrainische Flüchtlinge. Ich glaube, da sollten wir auch stolz drauf sein, dass wir die aufgenommen haben. Ich glaube, das machen wir alle mit großer Freude. Aber auch hier ist wieder die Frage, warum zahlen wir deutlich mehr, als die Polen das machen? Und was ist dann das Ergebnis? Wieder Leistungskultur. In Deutschland sind die Ukrainer deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt integriert als in Polen. Das liegt doch auf der Hand. Klar, wenn ich doch so viel Geld bekomme, ohne dass ich arbeite, warum soll ich arbeiten gehen? Ich meine, das kann man den Leuten doch gar nicht böse sein. Aber das ist doch, da fängt doch die Leistungskultur an. Ne? Und da muss die Bundesregierung einfach gegensteuern. Mhm. Und sagen, wir haben das, weil dieses Geld, das wir da ausgeben, wir haben es ja nicht mehr. Wenn wir diese ganzen Überschüsse hätten, dann würde ich sagen, hey, come on. Haut raus das Geld, aber wir haben es ja nicht mehr.
Also wieder beim Wachstumsziel.
Genau.
Dann also sind wenn wir helfen wollen, müssen genau. wir eben erfolgreich sein.
Genau, das ist es. Ja. Genau, das ist es, weil sonst verkommt hier alles so. Sie haben vorhin das Beispiel Flughafen angesprochen. Ich war so schockiert. Ich bin aus Japan zurückgeflogen und komme hier am Frankfurter Flughafen an und bin über zwei Obdachlose gestolpert. Innerhalb des Flughafens. Und dieses Bild geben wir mittlerweile an Deutschland, auch an internationale Investoren. Sie kommen an Flughäfen an in Deutschland und haben Obdachlose, die nach Flaschen suchen. Sie haben mittlerweile in der Nähe der Hauptbahnhöfe in großen Städten schon abends gewisse Sicherheitsrisiken. Diese vor 10 Jahren, die deutlich geringer waren. Da muss man doch drüber sprechen.
Genau, muss das ist, die Themen ansprechen.
Absolut, und auch lösen. Ne? Und nicht nur ansprechen, sondern auch lösen.
Ja, absolut.
Wir haben gefühlt in vielen Teilen des Landes die Kontrolle verloren.
Das ist aber auch insgesamt so kompliziert. Als Bürger verstehe ich Ihre Punkte genauso, wie Sie das sehen. Mhm. Ich hatte für den Fokus einen Artikel geschrieben zu dem Thema genau mit den Ausweisungen und Migration. Und als ich dann recherchiert habe, da wird einem wirklich schwindelig. Wenn es dann 200.000 Ausreisepflichtige gibt, dann kann die Bundesrepublik sie teilweise gar nicht ausreisen lassen, weil die Empfängerländer sagen, nee, wir nehmen die nicht auf. Und so stehen dann rechtsstaatliche Rahmenbedingungen dem im Weg, wo eigentlich geregelt ist, wie es sein sollte. Nur wenn sich das Empfängerland einfach querstellt, dann stehen wir da. Und so ist es ja mit ganz vielen Sachen. Und egal, wo man reinguckt, also die Symptome sind, sage ich mal, bedenklich. Insgesamt geht es dem Patienten ja noch gut. Dann sieht man diesen ganzen Sumpf an Komplexität mit Staat und Bürokratie. Und das ist ja wie eine Hydra. Man schlägt einen Kopf ab, wachsen 20 neue. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu uns in unserem Alltag. Mhm. Und Sie haben ja irgendwo auch mal gesagt, Sie haben keine Lust, negativ zu sein. Mhm. Was gibt Ihnen denn Kraft und Zuversicht, um trotz dieser Rahmenbedingungen zu sagen, okay, ich habe auch keine Ahnung, wie sich das läuft. Also ein bisschen Hoffnung gehört ja irgendwie dazu. Aber auf was gibt Ihnen die Hoffnung, zu sagen, jawohl, ich bleibe hier, weil mit Ihrer Karriere, ich komme nochmal an den Eingang unseres Gesprächs zurück, könnten Sie auch sagen, Vertragsverlängerung ist nett, dass er mich fragt, aber ich mache das nicht. Ich gehe lieber woanders hin, in die Länder, die wir gesagt haben, USA, China, Indien, da, wo es brummt, da, wo die Rahmenbedingungen unternehmensfreundlich sind, wo Wachstum Champions League gewollt ist, nicht nur in dem Unternehmen, sondern auch in der gesamten Gesellschaft. Aber Sie tun sich ja, sage ich mal, das mühsame Umfeld hier freiwillig an. Was gibt Ihnen die Kraft und Zuversicht, dass es genau die richtige Entscheidung ist, hier zu sein und hier einen Beitrag zu leisten?
Wir haben eine Verantwortung für Deutschland. Wir können ja auch als Unternehmer, aber auch als Manager, wir können ja nicht einfach weggehen. Ja, weil wir wollen, ist zumindest mein Anspruch, dass auch meine Kinder in Deutschland arbeiten können in Zukunft. Klar, mittlerweile, das muss man leider auch sagen, muss man schon versuchen, seinen Kindern eine internationalere Ausbildung anzubieten, weil man halt im Moment auf den Standort Deutschland nicht mehr zu 100% setzen kann. Das hätte man vor 10 Jahren nie gedacht, dass man mal so weit kommen würde. Aber ich glaube, dieser Stichpunkt oder ja, doch das Ziel internationale Ausbildung ist deutlich wichtiger geworden für viele Jugendliche. Aber wir sind in Deutschland, wir haben eine Verantwortung, wir haben doch ein tolles Land. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben die Wiedervereinigung hinbekommen. Wir haben die besten Ingenieure, die es gibt. Wir haben die coolste Diversität, meiner Meinung nach, die ein Land haben kann. Wenn Sie in Deutschland zu einem Italiener gehen, haben Sie wirklich einen Italiener. Wenn Sie in ein griechisches Restaurant gehen, können Sie Griechisch sprechen. Sowas haben Sie in kaum einem anderen Land auf dieser Welt. Wir sind so ein cooles, diverses Land. Und damit bin ich fest davon überzeugt, wir können als Deutschland so viel mehr, als wir in den letzten 10, 20 Jahren gezeigt haben, wir müssen einfach nur mal wieder machen. Einfach Entscheidungen treffen. Es fängt in der Regierung an, einfach Entscheidungen treffen, auch wenn die nicht immer zu 100% richtig sind. Entscheidungen treffen, zur Not nachjustieren, korrigieren, aber einfach machen. Einfach machen. Das ist einfach meine Bitte an alle hier in Deutschland. Einfach mal wieder machen.
Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst bei Mutmenschen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Jeder Klick, jede Bewertung und jeder neue Follower helfen, dass Mutmenschen noch mehr Hörer erreicht. Vielen Dank dafür. Und wenn du weiteres Futter für Geist und Seele suchst, schau doch gerne mal in meine Bücher, überall im Handel erhältlich. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.